Deutschlandfunk Interview.
Die Wahl in Schleswig-Holstein. Ich habe das Ergebnis gerade eben schon kurz zusammengefasst. Diese Wahl hat natürlich auch große Bedeutung für den Bund. Die SPD zum Beispiel hat gemerkt, dass eine Siegesserie auch mal enden kann. Und der CDU ist seit gestern klar, dass es neben Friedrich Merz noch andere charismatische Persönlichkeiten in der Partei gibt. Und am Telefon ist jetzt die Co-Vorsitzende der SPD, Saskia Esken. Ich grüße Sie. Guten Morgen, Frau Esken.
Guten Morgen, Herr Armbruster.
Frau Esken, war es das schon wieder mit den Wahlerfolgen für die SPD?
Naja, das wäre jetzt eine kurze Siegesserie gewesen. Wir haben als SPD sowohl gelernt, mit Erfolgen gut umzugehen, auch anständig mit denjenigen, die uns dann unterliegen, als auch mit Niederlagen. Da können wir gut mit klarkommen. Natürlich ist das Ergebnis bitter für die SPD, aber die SPD im Jahr 2022 lässt sich durch Rückschläge nicht mehr verunsichern.
Aber wie kann es denn passieren, dass Sie einen Mann aufstellen für so eine wichtige Wahl, bei dem viele schon von vornherein gesagt haben, der kann gegen Daniel Günther nicht gewinnen?
Ich glaube, dass Daniel Günther mit seinen Beliebtheitswerten bei den Schleswig-Holsteinerinnen und Holsteinern ganz klar gesetzt war als Wahlsieger. Das wäre nicht durch eine andere Person zu toppen gewesen. Die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner sind sehr zufrieden mit ihrer Landesregierung, sind sehr zufrieden mit ihrer Lage, ganz offensichtlich dort. Und Daniel Günther hat auch immer sich ja ganz klar von der Merz-CDU abgegrenzt und ist auch damit als moderner CDU-Ministerpräsident nochmal in der Beliebtheit gestiegen.
Aber eigentlich müsste Ihre Partei, die SPD, ja gerade überall punkten. Sie stellen den Kanzler, der ist trotz aller Debatten in den Umfragen sehr beliebt. Wie kann es da passieren, dass Sie eine Wahl verlieren?
Das kann immer passieren, dass man eine Wahl verliert, wenn eben der Amtsinhaber, der gewählte Amtsinhaber auch so eine hohe Beliebtheit hat. Dann kann das passieren. Wir blicken jetzt aber sicher nicht lange auf diesen Wahlabend, sondern wir richten natürlich unsere volle Aufmerksamkeit auf die NRW-Wahl. Und dort hat die SPD beste Chancen, mit Thomas Kutschaty den nächsten Ministerpräsidenten zu stellen. Die EU-18-Wahl hat er schon mal gewonnen. Das ist ein starkes Signal, auch für die jungen Leute. Und wir sehen ein klares Kopf-an-Kopf-Rennen in Nordrhein-Westfalen und zählen deswegen jetzt auf jede Stimme. Denn jede Stimme, da kommt es drauf an. Und werden dann nächsten Sonntag hoffentlich auch wieder einen Wahlsieg zu feiern haben.
Dann lassen Sie uns schauen, Frau Esken, auf die bundespolitische Lage Ihrer Partei. Wie schädlich war dieses lange Hin und Her um eine mögliche Kiew-Reise von Olaf Scholz?
Da gab es kein Hin und Her, sondern es gab eine klare Reaktion auf einen Affront gegenüber unserem Staatsoberhaupt, vollkommen zu Recht. Und es hat lange gedauert, bis die Kiewer Regierung dazu bereit war, da eben auch diesen Affront wieder auszuräumen. Jetzt haben wir gestern Abend die Ansprache des Bundeskanzlers gehört. Er hat nochmal sehr deutlich gemacht, welche Leitlinien für ihn gelten im Umgang mit diesem verbrecherischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dass wir solidarisch an der Seite der Ukraine stehen, dass er aber auch sehr besonnen und gleichzeitig entschlossen mit allen notwendigen Entscheidungen umgeht. Ich glaube, dass das von der Bevölkerung insgesamt im Land auch sehr, sehr gut und sehr positiv wahrgenommen wird. Denn da ist ein hohes Gefühl an Solidarität, sowohl mit den Geflüchteten als auch mit den Menschen in der Ukraine. Eine klare Einstellung, dass die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung hat und dass wir auch die Pflicht haben, sie dabei zu unterstützen. Aber die Menschen machen sich auch große Sorgen über die Auswirkungen dieses Krieges bei uns.
Wenn die Gesprächskanäle zwischen dem Kanzleramt und der Ukraine jetzt wieder geöffnet sind, welches Verdienst hat daran Friedrich Merz mit seiner Reise nach Kiew in der vergangenen Woche?
Also die Gesprächskanäle waren immer offen. Es ging nur um die Frage des Besuchs von Olaf Scholz in Kiew. Die Telefonate haben regelmäßig stattgefunden. Auch gestern war ja vor der Rede von Olaf Scholz eine Schalte der G7, wo Zelensky mit dabei war, Präsident Zelensky. Und insofern, die Gesprächskanäle waren immer offen und auch völlig unproblematisch. Es ging eben nur um die Frage der Präsenz in Kiew.
Das heißt, Friedrich Merz hat da keine Rolle gespielt?
Meines Wissens nach hat das Telefonat, das zwischen den beiden Präsidenten, zwischen Bundespräsident Steinmeier und Präsident Zelensky stattgefunden hat, ist schon eingefädelt worden, bevor Herr Merz dort versucht hat zu intervenieren.
Frau Esken, dann lassen Sie uns schauen auf die Rede des Kanzlers gestern Abend, diese Fernsehansprache. Mhm. Da kommt jetzt heute Kritik aus der CDU. Wir haben das vor einer Stunde hier bei uns im Deutschlandfunk gehört von Mario Chaya. Der hat zum einen gesagt, dass er das Timing unfair findet, dass das parteipolitische Taktik sei, so eine Fernsehansprache auf einen Abend zu legen, an dem es eigentlich um eine Landtagswahl geht. Und ein Abend außerdem, an dem auch Olaf Scholz natürlich voraussehen konnte, dass seine Partei, ihre Partei, die SPD, da nicht besonders gut abschneiden würde. War das ein unglücklicher Zeitpunkt?
Naja, also der 8. Mai ist ein historisches Datum. 77 Jahre blicken wir auf die Befreiung vom Nationalsozialismus zurück und haben in diesem Jahr eine ganz besondere Situation eben durch den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine. Und deswegen war dieses Datum für die Ansprache historisch gewählt und hat einen historischen Grund und ganz bestimmt nicht die Wahl in Schleswig-Holstein im Blick. Also ich muss mich schon wundern, dass Herr Chaya sich in seinem Sieg und in seiner Begeisterung für diesen Sieg gestört fühlt von einer Fernsehansprache des Bundeskanzlers.
Und dass dieser 8. Mai so ein wichtiges Datum ist, das ist Ihrer Partei am Freitag davor, zwei Tage davor eingefallen?
Nein, ich glaube, die Zusammenhänge zwischen dem 8. Mai als historisches Datum und dem Angriffskrieg in Russland, ist uns schon länger klar, dass dieses Datum für eine Fernsehansprache geeignet sein könnte. Das hat sich, nicht in den letzten Tagen, aber in den letzten Wochen entwickelt. Zu welchem Anlass so eine Fernsehansprache gut geeignet wäre, das war eben lange die Frage. Bei uns gibt es keine Kultur dafür, dass der Regierungschef wöchentlich einmal vor die Nation tritt. Das ist unüblich, das gibt es in anderen Nationen durchaus. Bei uns wird das nicht so gemacht und deswegen war es auch notwendig, einen würdigen Anlass zu finden, so eine Ansprache zu haben.
Aber das macht es ja umso ungewöhnlicher, dass dieser Zeitpunkt tatsächlich erst zwei Tage vorher öffentlich bekannt gegeben wurde.
Warum sollte man das Wochen vorher bekannt geben? Ich halte das für richtig so.
Weil es ja ein Datum ist, was jeder kennt, von dem jeder Wochen, Monate vorher weiß, dass es auf uns zukommt.
Das ist richtig.
Das heißt, Sie würden sagen, hätte man vielleicht besser auch früher sagen können?
Nein, ich glaube, dass die Entscheidungen, die da im Bundeskanzleramt auch zur Kommunikation des Bundeskanzlers getroffen werden, dass die nicht Wochen vorher schon in der Öffentlichkeit diskutiert werden müssen. Das wüsste ich gar nicht, wer das schon mal so gemacht haben könnte. Auch Interviews werden nicht zwei Wochen vorher bekannt gegeben, damit man sich schon mal darauf einstellen kann. Das wäre sehr ungewöhnlich.
Gut, dann lassen wir uns auf die Inhalte schauen. Es gibt da ja einige Unklarheiten über diese Ansprache heute Morgen. Können Sie uns erklären, was genau war der Zweck? Was wollte Olaf Scholz mit dieser Rede erreichen?
Olaf Scholz hat in dieser Rede erstens den Zusammenhang hergestellt zwischen dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus und dem Gedenken an die Befreiung mit dem russischen Angriffskrieg jetzt gegen das ukrainische Volk, gegen die mit den menschenverachtenden Kriegsverbrechen, die dort im Osten Europa begangen werden. Und er hat den Tag dieses Gedenkens auch dazu genutzt, nochmal unsere umfassende Solidarität für die Ukraine und für das ukrainische Volk zu erklären, nochmal sehr deutlich zu machen, wie wir zu diesem Krieg stehen, wie wir ihn einordnen, wie infam auch die historisierende, geschichtsverfälschende Einschätzung und Einordnung von seitens Putin ist jetzt diesen Krieg mit der Befreiung Deutschlands und der Welt vom Nationalsozialismus zu vergleichen. Olaf Scholz hat das Wort infam gewählt. Und dann eben aber auch deutlich zu machen, welche Leitlinien seiner Haltung und der Haltung der Bundesregierung zugrunde liegen, wenn es darum geht, dass wir Geflüchtete aufnehmen in hoher Zahl, dass wir humanitäre Hilfe leisten, dass wir finanzielle Hilfe leisten, dass wir eben aber auch Waffen liefern.
Und gerade da bei den Waffenlieferungen ist er immer noch oder wieder im Ungefähren geblieben. Warum ist das so schwierig mit einem klaren Wort zur Lieferung schwerer Waffen?
Der Bundeskanzler hat meines Wissens nach von schwerem Gerät gesprochen und der Bundeskanzler ist ein Mensch, der nicht über Symbolworte kommuniziert, sondern klare Worte findet, aber eben nicht jetzt solche Begriffe nutzt, um dann damit die Definition ja genauso offen zu lassen wie mit jedem anderen Begriff. Der Begriff schwere Waffen ist nicht klar definiert.
Also den möchte er vermeiden.
Dann müsste man, er hat von schwerem Gerät gesprochen, wir liefern schwere Waffen. Also macht es auch keinen Sinn, weiterhin einen Tanz um diesen Begriff zu vollführen. Es macht auch keinen Sinn, jeden Tag die Politik der Bundesregierung damit zu erklären, dass man Waffensysteme aufzählt, sondern es muss ganz klar sein, wir tun alles, was in unserer Möglichkeit steht, um die Ukraine zu unterstützen, auch mit Waffenlieferungen, obwohl es lange, lange Jahre klare Maxime der deutschen Außenpolitik war, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern, tun wir das jetzt vom ersten Tag an und wir liefern schwere Waffen, schweres Gerät, aber wir müssen auch die Bündnisverteidigungsfähigkeit und die Landesverteidigungsfähigkeit unserer Bundeswehr aufrechterhalten und wir müssen ganz klar auch sicherstellen, dass die NATO nicht Kriegspartei wird.
Sagt hier bei uns im Deutschlandfunk Saskia Esken, die Co-Vorsitzende der SPD. Frau Esken, vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
Danke Ihnen.